vor dem Hintergrund ist das wirklich eine dramatische Situation für die Batterieforschung. Jetzt ist das BMBF vielleicht nicht das einzige Ministerium, was Forschungsprojekte ermöglicht, aber es ist ein ganz, ganz zentrales Ministerium. Und wenn es dort so dramatische Kürzungen gibt, hat das Auswirkungen auf die Batterieforschung. Da müssen wir uns alle drauf einstellen.
Geladen, der Batterie-Podcast mit Daniel Mössling und Patrick Rosen.
Hallo und herzlich willkommen zu Geladen, deinem Batterie-Podcast für Elektromobilität, Energiewende und Batterieforschung.
Liebes Publikum, wir reden heute über die Forschungsförderung für die Batterieforschung in Deutschland und dafür haben wir zwei Top-Hochkaräter hier im Podcast. Das ist Professor Heiner Heimes von der RWTH Aachen und Professor Maximilian Fichtner vom KIT von der Universität Ulm. Grüß Sie beide.
Hallo, grüße euch.
Hallo zusammen und vielen Dank für die Einladung.
Herr Heimes, Sie sind Professor und Mitglied der Institutsleitung des Lehrstuhls Production Engineering of E-Mobility Components, PEM, an der RWTH Aachen. Und Herr Professor Fichtner, Sie sind Professor für Festkörperchemie an der Universität Ulm, Direktor vom HIU, Sprecher des Exzellenzclusters Prolis und der Forschungsplattform Celeste.
Herr Fichtner, ab kommendem Jahr wird es keine Förderung neuer Batterieforschungsprojekte durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung mehr geben. Was bedeutet das denn genau? Und was heißt an dieser Stelle auch keine neuen Projekte mehr? Vielleicht können Sie das mal ein bisschen erklären für alle, die nicht in der universitären Forschung zu Hause sind. Wie lange laufen denn solche Projekte und welchen Stellenwert hat das jetzt vielleicht auch?
Ja, also typischerweise ist die Laufzeit von so einem Projekt 3 Jahre. Manchmal kann es auch ein bisschen verlängert werden. Das betrifft jetzt nicht die laufenden Projekte. Die laufenden Projekte werden weiterhin gefördert. Es ist auch noch außerhalb des Rahmens, sind 2 Batterieprojekte bewilligt worden, die sich mit Natrium-Ionen-Batterien befassen. Da ist ein großes bundesweites Konsortium mit dabei. Aber alle anderen können leider nicht mehr starten. Alles, was jetzt dieses Jahr hätte irgendwie bewilligt werden müssen, wird nun nicht mehr bewilligt. Also es waren Projekte so in der Höhe von 118 Millionen Euro etwa. Und da gibt's eben keine Mittel mehr im Haushalt 2025. Das war zunächst ein Gerücht gewesen. Das hat sich jetzt leider bestätigt.
Herr Heimes, was ist denn dran an diesen Zeilen, die viele Zeitungen schreiben, die Batterieforschung wird abgeschafft? Wie sehen Sie das?
Also erstmal muss ich dem Herrn Fichtner da voll und ganz zustimmen. Wenn ich da noch einmal ganz kurz drauf eingehen kann, das Stichwort sind dort die Verpflichtungsermächtigungen. Hört sich ein bisschen sperrig an, ist aber der zentrale Schlüsselbegriff, weil Verpflichtungsermächtigungen, die werden im Bundeshaushalt immer vorgesehen, wenn Ministerien sozusagen Verbindlichkeiten für die folgenden Jahre eingehen dürfen. Und die wurden in der Tat durch die Reduktion der KTF-Mittel von in etwa 115 Millionen auf 0 reduziert innerhalb von 2 Jahren. Und vor dem Hintergrund ist das wirklich eine dramatische Situation für die Batterieforschung. Jetzt ist das BMBF vielleicht nicht das einzige Ministerium, was Forschungsprojekte ermöglicht, aber es ist ein ganz, ganz zentrales Ministerium. Und wenn es dort so dramatische Kürzungen gibt, hat das Auswirkungen auf die Batterieforschung. Da müssen wir uns alle drauf einstellen.
Wenn wir das jetzt mal einordnen, vielleicht so ein bisschen, damit man ein Gefühl als Zuhörer, Zuschauer dafür bekommt, wie viel Prozent macht denn diese Förderung des BMBF an der Gesamtförderung der Batterieforschung in Deutschland aus?
Also das muss man, glaube ich, von Hochschule zu Hochschule, Universität zu Universität immer ein bisschen unterschiedlich sehen. Prinzipiell gibt es mehrere Möglichkeiten, Forschungsgelder zu beantragen. Die gibt es beim BMBF, BMWI, bei der EU oder bei der DFG. Und wie die Institute aufgestellt sind, das unterscheidet sich immer etwas. Prinzipiell kann man da sicherlich irgendwie so von so einem Durchschnittswert ausgehen, dass vielleicht so zwischen 20% und 30% der Institutsfinanzierung aus BMBF-Mitteln erfolgt. Das kann aber von Institut zu Institut unterschiedlich sein.
Das kann ich bestätigen. Also das ist bei uns genauso im HIU. Also wir haben etwa 2/3 unseres Budgets sind Drittmittel und davon ist etwa 1/3 stammt aus dem BMBF. Da kann man sagen, das ist ja noch nicht alles, aber es sind halt auch 190 Leute hier und das sind größtenteils Doktorandinnen und Doktoranden. Und die werden eben gerade auf solchen Projekten ausgebildet. Und das führt eben dazu, dass die dann halt in Zukunft nicht mehr als ausgebildete Fachleute zur Verfügung stehen, in die Industrie wandern, sondern die Industrie muss dann sozusagen auf, das klingt jetzt ein bisschen blöd, aber auf Rohmaterial zurückgreifen, was sie von Universitäten bekommt. Und wo eben diese Ausbildung, diese fachspezifische, die ja unbedingt erforderlich ist in der Produktion, in der Entwicklung, gar nicht durchlaufen wurde. Das heißt, die fangen da bei Punkt Null an.
Machen wir es vielleicht nochmal ein bisschen konkreter, Herr Fichtner. Was wird denn sonst noch so über diese Forschungsgelder finanziert? Heißt das zum Beispiel auch, dass wir weniger Geräte in den Labors zur Verfügung haben, dass sich weniger Leute dann auch bei uns bewerben oder einfach die Ausstattung schlechter wird? Machen Sie es mal konkreter.
Ja, es gibt ja verschiedene Kostenkategorien in solchen Projekten. Da gibt es die Personalkosten, dann gibt es die Verbrauchskosten, es gibt aber auch Investments und die Reisekosten. Die Reisekosten, das ist der kleinste Posten. Wichtig ist, dass man die Personalkosten, die Verbrauchskosten, aber auch gelegentlich auch mal Investitionen tätigen kann. Also wenn man dann mal einen Batteriezyklierer beantragt, weil der alte irgendwie 15 Jahre alt ist oder sowas und nicht mehr up to date, das ist halt dann in Zukunft nicht mehr möglich. Und ich glaube, ganz entscheidend ist halt auch, dass diese Projekte ja auch eine gewisse Sonderrolle einnehmen in diesem ganzen Projektportfolio. Da gibt es ja die rein wissenschaftlich orientierten Arbeiten, die dann vielleicht von der DFG gefördert werden. Aber hier ist es so, das sind alles Projekte, die mit Absicht an die Schnittstelle zwischen Forschung und Industrie gelegt worden sind. Das heißt, es ist auch unbedingt erforderlich, dass da auch immer wieder Industrie mit im Boot ist, in jedem Konsortium, sodass da auch irgendwie eine gewisse Praxisrelevanz und einen gewissen Zug in die Richtung gegeben ist und ein schneller Übertrag. Und da wird die Axt an die Wurzel gelegt, an diese Schnittstelle, ja. Ich halte es für bedenklich.
Ja, ich möchte da gerne nochmal darauf eingehen, weil, Herr Fichtner, da sprechen Sie einen super zentralen Punkt an, nämlich der Punkt der Ausbildung. Und das wird für mich im Moment in der öffentlichen Diskussion noch nicht genug gewertschätzt. Ja, häufig entsteht der Eindruck, wenn man jetzt Forschungsgelder kürzt, man reduziert ein Forschungsprojekt und arbeitet da vielleicht an ein paar Innovationen weniger. Und es betrifft nur die Innovationen. Das ist aber nicht so. Wir machen mit diesen Geldern auch im gleichen Maße Ausbildung für Doktorandinnen und Doktoranden, studentische Mitarbeiter, aber auch die ganzen Bachelor- und Masterarbeiten werden ja zu Themen geschrieben, die analog zu dem Forschungsprojekt sind. Und im Umkehrschluss muss ich auch ganz ehrlich sagen, berechtigen mich doch als Hochschullehrer genau auch diese Forschungsprojekte Lehre an der Universität zu machen. Ja, und wenn die wegfallen, ja, dann wird mir mittelfristig eigentlich, wenn man das mal hart auf hart sieht, ein Stück weit auch die Berechtigung entzogen, Lehre zu machen und junge Studierende im Themenfeld der Batterieproduktion zu unterrichten. Und vor dem Hintergrund ist das ein nicht zu unterschätzender Punkt, gerade wenn man sich anschaut, wie intensiv die Industrie auch genau nach Expertinnen und Experten sucht, die schon Kompetenzen im Bereich Batterie haben.
Dann gehen wir da nochmal ein bisschen näher rein in dieses Fachkräfteproblem, was wir dann da wahrscheinlich bekommen würden. Welche Fachkräfte oder auch Studienrichtung, Disziplin kommen denn da aus der Batterieforschung? Also um welche Fächer handelt es sich denn da, die dann später qualifiziert werden für die Batterieindustrie?
Bei uns sind es vor allem Chemiker, ja. Und das variiert aber von je nach Fragestellung, ne? Also in Aachen ist es sicher anders. Da sind es wahrscheinlich Elektrotechniker. Auch hier gibt es ein paar Elektrotechniker, das sind aber jetzt nicht der überwiegende Teil. Hier im Süden sind es vor allem Materialwissenschaftler und Chemiker, die hier ausgebildet werden. Und dann gibt es eben Elektrotechniker, Maschinenbauer und so weiter.
Aus Aachener Perspektive vielleicht einmal kurz kommentiert, da haben wir natürlich gerade bei uns an der Fakultät vor allem den Fokus auf die Produktionstechnik, die wir ausbilden. Und auch da nehmen wir einen unglaublichen Bedarf aus der Industrie wahr. Das merkt man daran, dass die Industrie immer ein großes Interesse hat, Impulsvorträge in den Vorlesungen zu halten, um im Idealfall da schon an die jungen Studierenden herantreten zu können. Und wenn man sich da mal eine Studie von Kollegen vom Fraunhofer ISI anschaut, die sagen, dass in Deutschland und in Europa in etwa 80.000 Expertinnen und Experten im Jahr 2030 im Thema Batterie benötigt werden. Und wenn wir weiter so ausbilden, wie wir in den letzten Jahren ausgebildet haben, prognostizieren die, dass man in etwa die Hälfte davon erreicht. Das setzt aber voraus, dass man im gleichen Mittel oder im gleichen Umfang ausbilden kann, ja, was ja jetzt reduziert wird. Von daher würden wir eine Unterdeckung hineinlaufen, aber die wird jetzt noch größer.
Sie sagen es gerade, Sie haben ja eine sehr enge Verbindung so zur Industrie da in Aachen. Wie ist denn da gerade so die Stimmung aus der Industrie? Was kriegen Sie da so mit? Schlagen die auch alle die Hände jetzt über dem Kopf zusammen, ob diese Entscheidung oder ja, tangiert die das vielleicht noch gar nicht so sehr?
Also wir haben das ja gerade schon am Rande angesprochen, dass mit solchen Forschungsgeldern natürlich nicht nur Universitäten und Hochschulen gefördert werden, sondern es sind ja Verbundprojekte, in denen in den allermeisten Fällen auch Unternehmen dran beteiligt sind. Und das ist ja gerade das Schöne, dass man dann in einem Forschungsverbund an einer Fragestellung forscht. Und deshalb sind die natürlich auch direkt betroffen, dadurch, dass die selbstverständlich dann auch weniger Zugang zu diesen Forschungsgeldern haben. In einer mittelfristigen Perspektive sind die dadurch in vielerlei Hinsicht betroffen, ja, dass es weniger Personal aus den Hochschulen gibt, was rekrutiert werden kann. Es wird weniger Innovationen und Patentanmeldungen geben. Es wird weniger Veröffentlichungen geben. Und letztendlich, wenn man auch Investoren sucht, als Unternehmen, das kann ja als Unternehmen durchaus ein entscheidender Punkt sein, dann schauen sich die Investoren natürlich auch an, wie sind die Forschungsbedingungen, wie ist das Umfeld in einem Themengebiet, in einem Land? Und da ist das sicherlich ein Minuspunkt, der da auf Investorensicht zu verzeichnen ist.
Ich denke, dass es für viele kleinere Unternehmen und Startups bisher auch eine wichtige Finanzierungsquelle war. Es gab ja ursprünglich mal in Deutschland die Möglichkeit, dass Firmen ihre Forschungsarbeiten abschreiben konnten. Das wurde dann erstmal durch Riesenhuber unterbrochen in den 90er Jahren. Und dann hat man versucht, andere Lösungen zu finden. Und eine ist sicherlich, dass Firmen mit einem vertretbaren Aufwand sich an solchen Projekten beteiligen und da aber dann auch praktisch eine gewisse Teilfinanzierung ihrer selbst erreichen können. Und das ist eine wichtige Starthilfe, gerade für junge Firmen. Das wirkt sich dort natürlich viel stärker aus als bei irgendeinem OEM oder sowas. Ja. Denen macht es nicht viel aus. Aber die jungen Firmen, die praktisch einige Mitarbeiter dann schon in solchen Verbundprojekten mitlaufen haben und die auf Innovation angewiesen sind, denen gräbt man dadurch das Wasser ab. Also es ist in vielen Dimensionen kontraproduktiv, was wir da haben.
Herr Fichtner, das geht aber nicht nur jungen Unternehmen so. Jetzt haben wir ein Zitat von Dr. Peter Lamp von BMW, der sagt, mit der geplanten Streichung der Batterieforschung durch das BMBF ab 2025 wird den an der Wertschöpfungskette batteriebeteiligten deutschen Unternehmen die Forschungs- und Entwicklungspipeline als Quelle für Innovationen genommen. Insofern, das gilt offenbar auch für die großen OEMs, dass tatsächlich so dieser Übergang von der Forschung als Innovation zur großen Industrie auch betroffen ist. Das war mir bisher nicht so richtig bewusst, aber offenbar geht Forschungsförderung dann auch tatsächlich in die Großindustrie über.
Das ist ein anderer Schwerpunkt. Ne? Also beim Kleinen zählt natürlich einerseits die Innovation, aber es zählt auch der finanzielle Beitrag in der Förderung. Und bei den Großen, hatte ich vorhin auch kurz erwähnt, da kommt dieser Schnittstellenaspekt stärker zum Tragen. Also da kommt zum Tragen, dass die halt verfolgen, was da gemacht wird. Oft haben sie ja in-house vielleicht noch ähnlich gelagerte Aktivitäten, das zu begleiten. Und das ist so ein Prozess, bei dem sozusagen die Schatzgräber auf der einen Seite die Kiste ausgegraben haben und über den Zaun geschaufelt haben. Und da drüben hat man die dann sauber gemacht und das ausgepackt, da drin steht. Und jetzt ist dieser Zaun zu einer unüberwindlich hohen Mauer geworden. Und das betrifft eben auch die Großen.
Herr Heimers, was denken Sie denn, was ist denn die richtige Strategie, um diesem Fachkräftemangel entgegenzuwirken?
Also ich glaube, Als erstes müssen wir im Moment auf politischer Ebene erstmal dafür sensibilisieren, dass diese Kürzung der Batteriemittel aus den KTF-Mitteln nicht Bestand hat und dass da auf politischer Ebene nochmal eingelenkt wird. Und da haben wir ja durchaus Möglichkeiten. Ich habe beispielsweise vor Augen, dass ja diese 10 Milliarden durch die Nichtrealisierung des Intel-Werks frei werden und sozusagen wieder zur Verfügung stehen. Da muss man sicherlich eine Diskussion darüber führen, wie die bestmöglich zu verwenden sind. Ich weiß, dass das BMBF als Ministerium auch für die Batterieforschung kämpft und dass dem Ministerien das ein sehr, sehr wichtiges Anliegen ist. Und da habe ich die Hoffnung, dass dem Ministerien das gelingt, quasi einen Teil dieser Gelder wieder zu gewinnen und der Batterieforschung zugute kommen zu lassen. Das würde dann an der Stelle uns wieder in die Ausgangssituation bringen, eine gute Lehre, gute Ausbildung in Form dieser Forschungsprojekte auch zu machen. Das ist Punkt 1. Punkt 2 stellen wir aber fest, der Wachstum der Industrie ist so groß, dass die universitäre Lehre an der Stelle nicht ausreichend ist. Wir müssen also als Universitäten auch weiterhin sehr stark in Weiterbildungskonzepte investieren, um die Unternehmen zukommen zu lassen, wo bestehende Kolleginnen und Kollegen von unterschiedlichen Unternehmen dann umgeschult, weitergebildet werden, qualifiziert werden im Themenfeld der Lithium-Ionen-Batterie. Das wird auch einen entscheidenden Beitrag da zu leisten, dass uns eben dieser Ramp-up der Batterieproduktion in Europa gelingen wird.
Herr Fichtner, wie ist das denn bei Ihnen an den Ulmer Materialinstituten? Wo kommen denn da die Wissenschaftler oder auch die Doktoranden her grundsätzlich? Und finden Sie eigentlich noch genügend Leute, die bei Ihnen promovieren wollen zum Beispiel?
Ja und nein. Es gibt ja verschiedene Ebenen. Wir haben einerseits die Studenten, die halt direkt bei uns im Institut anfragen. Wir haben hier aber auch von unserem Exzellenzcluster eine sehr große Graduiertenschule mit 90 Teilnehmenden. Das sind hauptsächlich Doktorandinnen und Doktoranden, die aus dem Exzellenzcluster Polis kommen. Es ist aber auch ein erklecklicher Teil von außerhalb, auch von anderen Universitäten. Das heißt, da haben wir zumindest so eine Art Magnetkraft entwickeln können. Aber ansonsten muss man sagen, was die Studenten im Haus angeht oder in Ulm, haben wir hier, glaube ich, die Situation, wie sie viele andere Universitäten auch haben, dass bei den MINT-Fächern das Interesse der Studenten nachlässt. Ja. Also ich weiß nicht, wie das in Aachen ist, aber wir hier im Süden verspüren das relativ deutlich. Und das wirkt sich dann natürlich auch auf uns aus. Unsere Strategie ist halt, dass wir zu exzellenten Instituten im Ausland auch Beziehungen haben, wo es dann vielleicht eher noch Leute gibt, die mal nach Europa kommen möchten und sich qualifizieren. Das klappt sehr, sehr gut. Aber das führt natürlich dazu, dass der Anteil der deutschen Doktorandinnen und Doktoranden vielleicht nur noch ein Drittel bis die Hälfte beträgt.
Jetzt müssen wir aufpassen, dass wir hier nicht diskriminierend wirken, aber man kann es natürlich vorstellen, wenn man hier Deutsche vor Ort ausbildet, Europäer, dann ist die Chance, dass die zu europäischen deutschen Unternehmen gehen und dort Wertschöpfung entfalten, natürlich höher, als wenn Forschende dann wieder nach Asien gehen oder wieder zurück in Unternehmen über See, wo dann der deutsche Staat nichts davon hat. Herr Heimes, wie sieht denn das in Aachen aus?
Also wenn ich mir da die letzten Jahre anschaue, dann haben wir da eine unglaublich positive Entwicklung gehabt, was beispielsweise die Anzahl der Teilnehmenden in meinen Batterievorlesungen angeht. Und das war dadurch begründet, weil die Studierenden gemerkt haben, Firmen wie große OEMs, da kann man beispielsweise Volkswagen mit der PowerCo beispielhaft nennen, die investieren da rein, die bekennen sich zum Thema Batterieproduktion. Und das war für viele Studierende auch der Impuls und der Anreiz zu sagen, okay, dann vertiefe ich mich in die Richtung, ich sehe da meine Zukunft als Batterieexpert. Und die hatten dann Spaß und Lust. Und das hat sozusagen die letzten Jahre angehalten, eigentlich bis zum aktuellen Zeitpunkt. Die Diskussionen rund um das Thema KTF-Kürzung sind ja noch nicht so alt, von daher sind die Effekte noch nicht messbar. Aber erste Hinweise ergeben sich, ja, dass ich von Studierenden darauf angesprochen werde, insbesondere auch von Doktorandinnen und Doktoranden darauf angesprochen werde. Wie sieht das denn mit der Finanzierung aus, wenn ich jetzt eine Promotion beginne, wer gewährleistet denn, dass es dann auch in 2 Jahren dafür noch eine Finanzierung gibt und ich sozusagen nicht auf halber Dissertationsstrecke hinterher dann mit dem Thema ohne Finanzierung dastehe. Also das deutet sich schon an. Und vor dem Hintergrund, ja, müssen wir einfach sensibilisieren, die politischen Entscheidungsträger, dass da nochmal Handlungsbedarf besteht.
Herr Heimes, wie sieht denn so die Förderung der Batterieforschung in anderen europäischen Ländern aus? Ist das da ähnlich? Also gibt es da gerade auch solche Lücken? Oder man kann sich ja eigentlich gar nicht vorstellen, dass jetzt gerade mit dem Hochfahren der Elektromobilität, dass da überall die Batterieforschung weggestrichen wird.
Offene Antwort, das ist schwierig, da wenn man sehr stark im europäischen Umfeld ist, genau die Fördermechanismen in allen anderen Ländern an der Stelle unter die Lupe zu nehmen. Es gibt aber beispielhaft in Japan, die sind da relativ transparent, eine NEDO-Förderung. Die wollen beispielsweise umgerechnet knapp 800 Millionen Euro bis zum Jahr 2030 in das Thema Batterie investieren, in Batterieforschung. Und vor dem Hintergrund sehen wir, dass sehr viele Länder da aktiv ist. In Amerika gibt es den Inflation Reduction Act, der sicherlich auch Möglichkeiten bietet, dort an Forschungsgelder zu kommen, sodass wir da schon auch in einem internationalen Wettbewerb sind. Das muss uns bewusst sein. Ich habe aber da an der Stelle auch die Hoffnung, dass wir als Europäerinnen und Europäer da noch gut aufgestellt sind, weil wir haben ja nicht nur die nationalen Förderinstrumente, das darf man an der Stelle auch nicht vergessen. Wir haben ja auch noch europäische Forschungscalls, auf denen wir uns bewerben werden. Aber es ist natürlich klar, dass wir aus einer nationalen Perspektive herausgesprochen auch als Deutschland gut aufgestellt sein müssen. Und da sehe ich Gefahr, dass wir das in Zukunft ja eben nicht mehr sind.
Wir sind ja in verschiedenen europäischen Projekten aktiv, auch in diesem Art Flaggschiff-Projekt Battery 2030 Plus mit ganz vielen Akteuren. Und die sind alle immer ganz betroffen, wenn sie von der Situation in Deutschland hören. Also dort, also habe ich bisher nicht wahrgenommen, dass es in anderen Ländern ähnliche Kürzungen gibt. Auch in Großbritannien läuft die Förderung einfach weiter. Ja. Also es ist nicht so, dass es jetzt alles boomt. Aber wenn man was hört, ist es eher so, dass man hört, ja, die haben jetzt nochmal zusätzlich eine Schippe draufgelegt, um einen bestimmten Teilbereich stärker zu fördern. Ja, sei es jetzt irgendwie Recycling oder ein anderes Thema, um da sich besser aufstellen zu können.
Wir hatten in diesem Podcast schon Batterieforschende aus ganz Deutschland im Prinzip. Herr Fichtner, geben Sie uns doch mal kurz einen Überblick. Was sind denn so die größten Standorte für Batterieforschung in Deutschland?
Ja, gibt's so zwei größere Zentren und dann eine Reihe anderer noch. Die größten Zentren hier im Süden ist halt so dieses Konglomerat Celeste, also Karlsruhe und Ulm. Allein im Standort Ulm sind es eben etwa 500 Leute, die sich mit elektrischer Energiespeicherung befassen. Dann im Norden bzw. Westen ist es dann der Kreis um Aachen und Münster. Und da gibt es auch ein gemeinsames Institut, genauso wie unser Helmholtz-Institut. Gibt es das Helmholtz-Institut Münster. In Münster gibt es noch das MIT mit dem Herrn Winter. Und da gibt es natürlich einige Aktivitäten in Aachen, von der Materialforschung bis dann zur angewandten Forschung und Entwicklung. Und dann gibt es noch weitere Standorte in Dresden, in Itzehoe, in München, ja. Ja, also da vergesse ich jetzt sicher einiges. Stuttgart gibt's auch noch und so weiter.
Ich glaube, das zeigt, dass wir in Deutschland in Summe, und das ist ja das Schöne, sehr breit aufgestellt sind, weil an vielen Hochschulstandorten ausgebildet wird und vor allem auch an den führenden Standorten dann auch wirklich eine sehr, sehr gute Lehre gemacht wird. Wenn man das aber auch nochmal international einordnet, dann muss man ja immer in Relation sehen, eine Firma wie CATL, einem der führenden chinesischen Zellhersteller, die haben 20.000 Personen im Bereich Forschung und Entwicklung angestellt. Also ganz, ganz andere Dimensionen, als das ja bei uns der Fall ist. Und vor dem Hintergrund ist es wirklich eine Mammutaufgabe, da weiter am Ball zu sein. Aber wir müssen weiter am Ball bleiben, denn wenn wir das nicht tun, dann werden wir langfristig oder eigentlich mittelfristig, kurzfristig, langfristig eine fundamentale Abhängigkeit vom asiatischen Markt haben, von der Lithium-Ionen-Batterie. Und Das ist, glaube ich, eine Situation im Sinne der globalen Konflikte, die wir im Moment an unterschiedlichsten Stellen sehen, dass wir bei so einer zentralen Komponente einfach diese Abhängigkeit nicht haben wollen.
Es ist ja so, dass jeder gleich daran denkt, dass wir die Batterien hier bauen müssen. Aber mal jetzt diesen Gedanken, selbst wenn wir die Zellen langfristig gar nicht in Europa bauen, ist es trotzdem doch immens wichtig für sämtliche Batterieapplikationen, angefangen beim Rasenmäher, beim Tablet, bei sämtlichen Komponenten, wo eine Batterie drin steckt, brauchen wir doch einfach Spezialisten, die wir ausbilden, um gute Produkte zu bauen, oder?
Ja, so bescheiden muss man ja gar nicht sein. Wir hatten ja bis vor kurzem noch auf dem Plan, zumindest noch im Sommer 2023, standen bei mir auf der Liste 14 geplante Gigafactories in Deutschland. Ja. Und war sicher sehr optimistisch. Das war auch einem gewissen Hype geschuldet, glaube ich, ja, der sich so ein bisschen konsolidieren musste. Aber jetzt mit diesen ganzen Kürzungen von der E-Mobilförderung jetzt bis zur Forschung und so weiter, erzeugt man natürlich einen Strudel, der ungünstig ist. Und diese Möglichkeit, diese Dinge zu substituieren, die ja unweigerlich bei diesem Wechsel in der Automobiltechnik wegfallen. Also das alte Beispiel ist, der Verbrenner hat 1300 bewegte Teile, ein Elektroauto vielleicht 40 oder sowas. Und die Komplexität von so einem Verbrenner bedingt natürlich auch, dass es viele Zuliefererfirmen gibt, die alle irgendwo noch ein Schläuchlein liefern von A nach B und sich damit über Wasser halten. Das fällt größtenteils weg und muss durch andere Dinge ersetzt werden. Und wenn wir das nicht tun, dann verliert das ganze Land. Ja, also so einfach ist das.
Ja, liebes Publikum, Herr Fichtner hat es gerade schon angesprochen, die geplanten Gigafactories, da waren die Nachrichten sehr, sehr negativ in den letzten Monaten und wir wollen dem heute mal auf den Grund gehen und gucken, ob das wirklich so düster ist, die Lage, und das wollen wir mit dem Batterieatlas machen. Die geschulten Hörer und Zuschauer dieses Podcasts, die kennen den Batterieatlas natürlich schon, haben wir schon häufig drüber gesprochen und dafür geworben. Für alle, die ihn noch nicht kennen, wir haben ihn unter dem Podcast verlinkt, rufen Sie das mal auf, das gibt einen ganz, ganz tollen Überblick über die Batterieforschung, über die Batterieentwicklung und Produktion in ganz Europa, und er wird herausgegeben von unter anderem Heiner Heimes. Und ja, deswegen fangen wir heute mal an. Wir haben ihm drei Karten mitgebracht und die erste Karte, die zeigt die Gigafactories.
Genau, da fangen wir jetzt mal an. Herr Heimes, da fällt natürlich auf, dass Deutschland schon Schwergewicht in Europa ist. 13 Standorte waren da mal geplant. Jetzt gibt es aber für 6 dieser großen Gigafactories noch nicht mal ein konkretes Datum. Also nochmal die Frage, wie sicher ist es eigentlich, dass diese Vorhaben kommen?
Da sind zu 6 Standorten keine Daten ausgewiesen. Das heißt allerdings nicht, dass es die nicht gibt. Ja, das ist einer gewissen Unschärfe des Batterieatlas geschuldet, dadurch, dass wir uns nur auf öffentlich zugängliche Quellen beziehen und sozusagen auch nur dann ein Datum dahinschreiben können, wenn das von der Firma veröffentlicht ist. Und es kann durchaus sein, dass bei diesen 6 Standorten, die Sie jetzt ansprechen, es zwar konkrete Planungen gibt, die aber nicht veröffentlicht sind. Das einfach nur zur Einordnung. Nichtsdestotrotz sprechen Sie einen ganz zentralen Punkt ein, nämlich wie viele Vorhaben werden denn davon realisiert? Und ja, da bin ich vollkommen bei Ihnen, da mache ich mir auch Sorgen drum. Ja, der Herr Fichtner hat eben den Begriff Hype mal genannt, und da musste ich innerlich schmunzeln, weil das so auch deckungsgleich mit mir ist. Wenn ich mir da die Entwicklung anschaue, dann habe ich häufig diesen Gartner Hype Cycle vor Augen. Es gab in den vergangenen Jahren eine Situation, wo Gott sei Dank sehr viele da auf den Zug aufgesprungen sind, sich bekannt haben zu dem Thema Zellproduktion, und es war sozusagen wirklich ein Hype. Investoren wurden gefunden, es wurde geplant, es wurde aufgebaut, und jetzt habe ich den Eindruck, kommt man so langsam in den Punkt, ja, man muss die Produktion zum Hochlauf bringen, den Ramp-up hinbekommen, und dann ist man für mich gefühlt im Moment ein bisschen im Tal der Tränen, und das wird dann noch flankiert durch so Fördermittelkürzungen von außen, über die wir jetzt eben gesprochen haben, so dass wir im Moment so in so einem Tal der Tränen sind. Ich bin aber optimistisch, dass sehr viele Unternehmen dann hinterher auch wieder auf so ein Plateau der Produktivität kommen und sich aus dem Teil der Tränen hinaus kämpfen. Aber dass das nicht alle schaffen, haben wir ja beispielsweise an dem Fall British Vault gesehen, wo eben ja auch Vorhaben dann wirklich gescheitert sind und nicht weiter verfolgt werden und nicht in die Umsetzung gekommen sind.
Das ist, glaube ich, ein Effekt, der überall zu beobachten ist. Das ist ja keine deutsche Spezialität. Auch in China lief das nicht anders. Da haben auch viele Firmen angefangen und viele, viele sind da auch gestrandet und verschwunden. Und auch bei Samsung, die waren ja mal ursprünglich Weltmarktführer, die haben einfach mal beschlossen, vor Jahren, vor über 10 Jahren, wir machen das jetzt. Ja. Und die wussten, die müssen jetzt 5 Jahre lang Schlamm schippen. Ja. Und dann sind sie durch diesen Berg und dann waren sie Weltmarktführer. Dann hatten sie die richtige Technologie und hatten ein Verfahren, was verlässlich war und wenig Ausschuss produziert hat. In Deutschland gab es auch schon mal so einen Versuch in Kamenz mit einer Fabrik. Und da hat man diesen letzten erforderlichen Schritt dann nicht mehr gewagt. Also wo man dann vielleicht einen Ausschuss hätte noch reduzieren müssen, um dann insgesamt produktiver zu sein. Da ist der Automobilhersteller, der da mit eingestiegen ist, die waren dann zu nervös und die haben dann das Ganze beendet. Aber das sind jetzt so Sachen, die merken wir auch bei Northvolt. Die sind auch eingestiegen, haben einen riesen Drive gehabt, sind da rein, merken jetzt aber, wie das aussieht in den Mühen der Ebene. Ja, wenn dann wirklich wieder irgendwie so ein Teilprozess immer wieder irgendeinen Mist macht und in die Suppe spuckt und am Ende das ganze Produktionsergebnis verhagelt. Und das sind Dinge, die brauchen Zeit, die brauchen Geld, die brauchen Geduld und die brauchen Optimismus. Und das ist das, was wir haben müssen, wenn wir da erfolgreich sein.
Jetzt ist es so, neben Northvolt, hat Herr Fichtner gerade schon angesprochen, hat auch S-Volt die Fabrik in Lauchhammer abgesagt. Überherren ist im Moment noch unklar, ob die gebaut wird. Bei Northvolt, wie gesagt, mit Heide weiß man auch nicht. Und Warta ist im Moment auch in der Schieflage. Gibt es denn auch positive Signale irgendwie von diesen Gigafactories, die da geplant sind, die Sie auf der Liste haben, auf diesem Batterieatlas?
Ja, die gibt es. Und dafür muss man das, glaube ich, erstmal nochmal in einen etwas größeren Kontext einordnen. Denn das, was die Firmen planen, nämlich Zellen zu produzieren, das ist wirklich eine Mammutaufgabe. Und wir kommen ja nicht aus einer Situation, wo wir dort als Europäer da irgendwie viel Erfahrung haben oder viele Experten haben, die uns sagen können, wie das funktioniert. Ja. Und dass viele Firmen schon so weit gekommen sind, wie sie im Moment sind, wenn ich da beispielsweise an die Powerco von VW denke, dann finde ich das sehr, sehr positiv. Ja, jetzt kann man immer hinterfragen, ja, betrachtet man das Glas als halb leer oder als halb voll? Ja, und da möchte ich einfach dafür sensibilisieren. Wir müssen jetzt nicht dahin schauen, wenn es jetzt im Moment bei einigen Firmen vielleicht mal etwas kritischer wird, sondern wir müssen auch dahin schauen, wo es sehr, sehr gut läuft, ja, und wo Erfolge erzielt werden. Und nochmal, um da das Beispiel Powerco aufzugreifen, ja, dass die sich so klar dazu bekannt haben, so gut da reingehen, so viel auch da investieren, das nötigt doch Respekt ab. Und selbst wenn es dann in der einen oder anderen Zeitschrift mal diskutiert wird, ja, dass man da jetzt vielleicht nur mal mit dem halben Produktionsvolumen initial startet und es die zweite Linie sozusagen zum späteren Zeitpunkt aufbaut. Wo ist die Kritizität drin? Ja, das ist ja ein bewegliches Ziel. Und wenn es dann Anpassungen im Projektverlauf gibt, finde ich die nicht schlimm. Ja, und da möchte ich auch nicht, dass das vielleicht zu negativ betrachtet wird, sondern wir müssen in Summe eher den Respekt davor haben, vor allen Vorhaben, weil das alles Firmen und Personen sind, die einfach dafür kämpfen, uns unabhängig von Batterien vom asiatischen Markt zu machen.
Ist das denn eigentlich gerade so eine deutsche Reaktion, dass die ganzen Gigafactories erstmal delayed werden, vielleicht erstmal nicht kommen? Wie reagieren denn andere Kontinente? Wie reagiert denn die USA darauf? Wir wissen ja auch, dass die Zellpreise in den letzten Wochen und Monaten rapide sinken. Das hebelt natürlich so ein Business Case für eine geplante Gigafactory aus. Wie sieht es in anderen Kontinenten und Ländern aus, Herr Heimes? Ist das ähnlich wie in Deutschland?
Ich glaube schon, dass es ein Stück weit eine deutsche Mentalität ist, das alles immer sehr, sehr kritisch zu reflektieren. Ja, das merkt man ja beispielsweise im Thema der Investitionsbereitschaft. Ja, wenn es eine neue Idee gibt, dann, so ist zumindest meine Wahrnehmung, da muss die in Deutschland schon in alle Richtungen abgesichert sein, bis dann sich Investoren finden und da sagen, okay, die unterstützen wir. Und ich glaube, da ist man in den USA viel, viel investitionsfreudiger, was dann aber auch dazu führt, dass dann da auch wirklich neue, große Firmen entstehen, die vielleicht vor 10 Jahren an der Stelle noch niemand so auf dem Radar hatte. Also von daher, ja, ich glaube schon, dass das ein Stück weit so eine deutsche Mentalität ist, das eher negativ darzustellen und zu sehen, ja.
Gut, dann kommen wir mal zur nächsten Karte, und zwar der Modul- und Packfertigung. Und hier sieht man auf dieser Karte wirklich eine sehr, sehr große Zahl von Firmen, die in Deutschland Module und Packs fertigen. Herr Heimes, wie läuft denn das im Moment ab? Wie läuft da im Moment das Geschäft? Das sieht ja eigentlich ziemlich positiv eher aus.
Das ist auch in der Tat so. Das liegt daran, weil die Firmen, die sich auf den Modul- und Packbau konzentrieren, natürlich ein viel breiteres Spektrum haben. Die können Module bauen für stationäre Anwendungen, für Power-Tools wie Gartengeräte, über die wir eben mal gesprochen haben, bis hin zu Automotive-Anwendungen oder auch Heimspeicher-Anwendungen. Und da gibt es einfach eine große Nachfrage nach Produkten, die eben elektrifiziert sind. Und dementsprechend werden viele Batteriemodule, sei es im kleinen Maßstab oder im großen Maßstab, gefordert. Und das ist an der Stelle eine positive Entwicklung, die sich natürlich noch weiter verstärken würde, wenn in der Perspektive diese ganzen Batterie-Modul- und Pack-Produzenten die Zellen nicht im asiatischen Raum zukaufen würden und sozusagen alle aus Asien erst geliefert werden müssten, sondern wenn wir die in Europa produzieren könnten, dann würden sich natürlich diese Firmen auch nochmal viel besser entwickeln.
So, die letzte Karte, die wir mitgebracht haben, da geht es um die Maschinen- und Anlagenbauer. Natürlich auch sehr, sehr wichtig für diese riesen Gigafactories. Herr Heimes, da sind auch wieder sehr, sehr viele Unternehmen beteiligt. Leiden die aber wiederum dann gerade unter diesen Absagen, die wir jetzt bei den Gigafactories gehört haben?
Ja, mit Ausrufezeichen. Die leiden darunter, weil jede Investition, die abgesagt wird, da wird natürlich ein gewisses Produktionsequipment dann nicht mehr beschafft. Jetzt muss man aber auch dazu sagen, weil das ist vielleicht aus deutscher Sicht leider auch Teil der Wahrheit, viele dieser Investitionsvorhaben wären auch aktuell schon in den asiatischen Markt gegangen, ja, also zu asiatischen Maschinen- und Anlagenbauern. Denn man muss sich in die Situation versetzen, jetzt plant man so eine Zellproduktion und stattet die mit dem entsprechenden Equipment aus. Und da legt man natürlich großen Wert auf sehr umfangreiche Referenzen. Und wenn asiatische Anlagenbauer nachweisen können, dass die beispielsweise gutes Produktionsequipment an große Firmen wie CATL liefern im asiatischen Markt, dann ist das natürlich auch für europäische Standorte ein Aushängeschild. Ja. Nichtsdestotrotz gibt es auch viele Maschinen- und Anlagenbauer, die hoch spezialisiert sind in einem Prozessschritt oder in einer Fertigungstechnologie, die auch sehr, sehr erfolgreich international agieren und ihre Produktionsequipment auch international verkaufen. Und die wären dann mit einer sehr, sehr hohen Wahrscheinlichkeit auch bei europäischen Zellproduktionen gesetzt.
Geben Sie uns da doch mal gerne nochmal einen Einblick. Wir haben zum Beispiel auf einer vergangenen Konferenz mal mit den Leuten von Siemens gesprochen, Digital Twins, dort Modellentwicklung von einzelnen Prozessschritten dort in zukünftigen Gigafactories. Ich wette, da gibt es ganz, ganz viele relativ kleine Unternehmen, die aber weltweit sehr erfolgreich sind. Können Sie uns da mal so ein paar Namen nennen?
Lassen Sie uns an der Stelle weniger über die Namen sprechen und einzelne Unternehmen highlighten, als mehr über die Technologien, die dahinter stehen und die dort im Moment auf dem Vormarsch sind. Und da gibt es viele Entwicklungen, wenn ich beispielsweise an das Lasertrocknen denke. Wir kennen den klassischen Trocknungsprozess der Elektroden. Da wurde in der Vergangenheit oder auch aktuell immer viel heiße Luft benötigt, um diese Elektrodenfolien zu trocknen. Also sehr, sehr energieintensiv und eigentlich vor dem Hintergrund Ressourcengerechtigkeit maximal unattraktiv. Und da gibt es jetzt auch deutsche, europäische Anlagenbauer, die sagen, hey, das können wir besser. Da setzen wir einen Laser ein und wir trocknen dieses Elektrodenmaterial mit einem Diodenlaser hocheffizient mit einer ganz geringen Energiemenge, die wir dort benötigen. Und genau das sind die Innovationen, das sind Beispiele für Technologien, wie es uns gelingen kann, überhaupt nicht in eine Situation hineinzulaufen, wo wir den asiatischen Wettbewerb da im Bereich Maschinen- und Anlagenbau fürchten müssen. Ja, und da braucht es einfach noch mehr von diesen Innovationen. Und dann schließt sich auch wieder ein Stück weit auch wieder der Kreis zu dem Anfang von unserem Gespräch, als wir über Förderprojekte, Innovationen gesprochen haben, weil selbstverständlich sind auch Maschinen- und Anlagenbauer Teil von Konsortien, in denen dann geforscht und entwickelt wird.
Herr Heimes, Herr Fichtner, herzlichen Dank für Ihre Einschätzung zu dem Thema. Liebes Publikum, schreiben Sie uns doch mal in die Kommentare, was sind Ihre Gedanken zu den Problematiken bei der Forschungsförderung, bei der Batterieforschung. Ansonsten schalten Sie nächsten Sonntag wieder ein. Machen Sie es gut, bis dahin. Tschüss.
Tschüss.
Geladen, der Batterie-Podcast mit Daniel Mössling und Patrick Rosen. Dieser Podcast wird produziert vom Helmholtz-Institut Ulm, dem Exzellenzcluster Polis und Celeste, dem Center for Electrochemical Energy Storage Ulm und Karlsruhe, einer Forschungsplattform des Karlsruher Instituts für Technologie und der Universität Ulm. Außerdem unterstützen diesen Podcast das Zentrum für Sonnenenergie und Wasserstoffforschung Baden-Württemberg und das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt.